ARD.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wie immer das Bekloppteste aus der Forschung, diesmal mit
Sina Kürz
und Charlotte Griese. Sina, wenn ich Streik sage, kriegst du noch Schnappatmung?
Ja, oh. Ja, krieg ich. Weil jetzt ja der Nahverkehr bei uns anfängt und so. Ich fahre gern Auto. Ich sag's, wie es ist.
Okay.
Also außer wenn Traktor an die Autobahn. Naja, es ist einfach zu Hause bleiben.
Okay. Also Arbeitskampf ist ja so alt wie die Menschheit, glaube ich, oder zumindest so alt wie die im klassischen Sinne arbeitende Menschheit. Erzähle ich dir gleich was zu. Was ist dir über den Weg gelaufen diese Woche?
Oh, ich habe ein paar gute Nachrichten. Ein Exoplanet wurde entdeckt, der Wasserdampf in seiner Atmosphäre hat. Also Rückschlüsse auf Wasser. Was
und
schön ist.
Wasser ist immer Leben.
Wasser ist immer Leben. Wasser ist, ist also ein Planet, auf dem sich Leben entwickeln könnte, was auch irgendwann streiken kann. Also das ist auch eine gute Nachricht, finde ich.
Gott sei Dank.
Die schlechte Nachricht, dieser Exoplanet ist fast 100 Lichtjahre entfernt. Das ist sehr, sehr weit. Und 400 Grad heiß, also im Endeffekt, ja.
Also eher so für Hummer im Streik oder so.
Ja, wenn Hummer streiken wollen, dann sollten sie auf diesem Planeten streiken. Das stimmt, ja. Der hat den wunderschönen Namen GJ9872D.
Oh, die wenn man direkt hin. Echt,
ja, wenn man direkt hin, klingt wie der schönste Urlaubsort. Hat auch einen Heimatstern, so wie wir auch, so einen kleinen roten Zwergstern. Der ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen dunkler und auch ein bisschen kühler als unsere Sonne. Aber ist ja egal, auf dem Exoplanet sind es ja trotzdem 400 Grad Celsius heiß. Und ja, die ForscherInnen sind alle sehr begeistert, unter anderem ein Team, was beim Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg auch mitarbeitet. Die haben mit an den Daten erforscht, die das Hubble-Teleskop gesammelt hat. Und es ist das erste Mal, das ist jetzt das Neue daran, weil man findet ja ständig irgendwelche Exoplaneten. Und das Neue ist aber, dass man noch nie die Atmosphärenzusammensetzung von so einem kleinen Planeten messen konnte.
Was heißt denn klein?
Dass er ein bisschen kleiner, also die meisten Exoplaneten, die man so findet, also zumindest die ich jetzt, von denen ich immer so mitbekomme, sind immer große Gasriesen, also sowas wie Jupiter.
Ah, okay.
Jupiter ist kein Exoplanet, der ist ja bei uns. Exoplanet heißt ja außerhalb von unserem Sonnensystem. Mhm. Aber das sind meistens so riesige Gasriesen. Und wenn es jetzt ein Planet ist, der ist so 5-6 Mal so groß wie die Erde, dieser, ich sag's gerne nochmal, GJ9872D.
Total klein.
Ja, total klein. Dass man da, wenn der auch noch so unfassbar weit weg ist, wirklich so Wasserdampf in der Atmosphäre messen kann mit dem Hubble-Teleskop, das ist schon ganz nice. Da haben die sich drüber gefreut.
Mhm.
So, was jetzt aber noch nicht klar ist, ist jetzt in dieser Atmosphäre, nur weil man mal kurz Wasserdampf misst, ne, denkt man so, okay, ist jetzt der ganze Planet voll mit Wasserdampf oder ist da einfach...
Oder hat da irgendwo jemand einen Pott auf dem Herd stehen lassen und deswegen gab es mal ganz kurz Wasserdampf?
Ja, genau. Richtig. Oder ist es halt irgendwie, ja, gar nicht so eine Wasserdampfatmosphäre? Ist es irgendwie eine Wasserstoffatmosphäre? Ist es so ein kleiner Mini-Neptun? Also haben wir da jetzt ein Meer, ein Ozean oder nicht? Das müssen die noch so ein bisschen genauer rausfinden. Deswegen haben die jetzt ihren großen Bruder, das James-Webb-Teleskop, großer Bruder vom Hubble-Teleskop, draufgerichtet. Mal sehen, was das Teleskop so misst. Aber naja, Exoplaneten. Das ist eine spannende Sache, was es da alles gibt.
Wieso? Was ist dein Lieblingsexoplanet? Jetzt nicht GJ, wie auch immer, sondern wahrscheinlich ein anderer.
Ich habe gar keinen Lieblingsexoplanet.
Was?
Das muss ich eigentlich haben, ne?
Ja.
Muss ich mich nochmal durchsuchen? Also es gibt ganz verrückte Exoplaneten. Es ist auch schwierig, glaube ich, da so seinen Lieblingsexoplanet zu kriegen, weil, also einen, den ich zum Beispiel kenne, ist, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, ehrlich gesagt. Ich lese das immer nur. WASP, ich würde sagen, angenehm, WASP-76b, also wie Wespe auf Englisch geschrieben, WASP-76b, auch ein riesiger Gasriese. Und auf dem ist es so heiß, dass das Eisen in seiner Atmosphäre verdampft, also der hat anscheinend Eisen irgendwie in seiner Zusammensetzung, das verdampft und nachts ist es aber wieder so kalt, 1500 Grad, dass das gasförmige Eisen wieder runterregnet, flüssig. Also da regnet es dann flüssiges Eisen. Das ist ganz nett.
Schick. In Florida regnet es Iguanas und auf WASP regnet es Eisen. Ja, gut.
Ja, kann man auch machen. Es gibt auch Planeten, auf denen es Glas regnet, das gibt es auch, wo dann irgendwie so Silikatminerale in der Atmosphäre sind und die von außen sieht dieser Planet auch super, super schön aus, so richtig schön blau, aber es ist halt eben kein Wasser, sondern eben Silikate. Und ja, da ist es auch so heiß und auch mal ein bisschen kühler, sodass es auch einfach Glas regnen könnte auf diesem Planeten. Und ein Planet, den ich auch sehr witzig finde, WASP-12b, der ist eiförmig. Also es ist auch so ein Gasplanet, so ein riesiger Gasgießer, aber der ist so eiförmig, weil er so nah an seinem Heimatstern dran ist, dass er von der Schwerkraft des Sterns auseinandergerissen wird. Also der wird so in die Länge gezogen. Und der ist innerhalb von, der braucht ungefähr einen Tag, ein bisschen länger, um einmal um seinen Stern herumzukreisen. Also ein Jahr dauert dort einen Tag.
Wahnsinn. Ist so geil. Ich habe eben noch gedacht, boah, es regnet Glas, es regnet Eisen, das hört sich so nach Science Fiction an, aber Science ist einfach viel besser als Science Fiction.
Genau, also da holen die sich wahrscheinlich auch ihre Ideen her. Kann man auf jeden Fall. Könnte da sehr viele schöne Filme zu machen, denke ich auch. Naja, es gibt noch einen ganz anderen spannenden Planeten, der unserer Erde krass ähnlich ist. Den stelle ich jetzt auch noch kurz vor. Der ist genauso groß wie die Erde. Der hat einen Heimatstern, der super ähnlich ist zu unserem Stern. Und der hat so einen Abstand, der dauert ein Jahr ungefähr 200 Tage. Hat auch eine ähnliche Schwerkraft, also man wiegt fast genauso viel auf diesem Planet. Kernaufbau, alles ähnlich. Und es ist sogar auch Wasserdampf in der Atmosphäre. Was? Aber er hat auch eine Oberflächentemperatur von 400 Grad und surprise, es ist kein Exoplanet, es ist die Venus. Also es gibt auch, ich weiß manchmal nicht, ich finde es auch cool, wenn ein Exoplanet entdeckt wird. So, ne? So, was hat man gemessen? Wasserdampf, okay, mal sehen, was da noch so für Sachen in der Atmosphäre zu finden sind. Ist alles ganz spannend, aber irgendwie, die sind so unfassbar weit weg und ich weiß nicht, was mir das für meinen Alltag eigentlich bringen soll. Wenn da so ein Exoplanet entdeckt wurde, auf dem Wasserdampf ist, der aber hunderte Lichtjahre entfernt ist, wo wir niemals irgendwie hinkommen werden. Und dann haben wir irgendwie nebenan aber auch sehr spannende Planeten. Die
ja, aber was bringt dir das für deinen Alltag, dass du weißt?
Gut, das bringt mir jetzt auch nicht so viel, aber die Venus zu erforschen, da kann ich wenigstens irgendwie ein paar Fotos bekommen, weißt du? Ich bin ja wirklich so ein sehr optisch geprägter Mensch. Ich finde es total toll, dass wir wirklich richtige Fotografien von der Marsoberfläche haben und so. Das gucke ich mir total gerne an, wie wenn man bei Google irgendwie einen Strand googeln möchte, von dem Urlaubsort, wo man hinfährt. Ne? Kannst du auch Marsoberfläche googeln und siehst, wie es da aussieht. Das finde ich einfach total spannend. Also ich freue mich einfach immer, wenn mehr Forschung über die Planeten in unserem Sonnensystem passiert. Das ist mein Aufruf an die Astronomiewelt da draußen.
Go!
Ja, deswegen sollten wir, finde ich, mit solchen Planeten anfangen. Und es ist vielleicht auch nicht schlecht, mal mit dem Mars anzufangen, denn da kann man ja wenigstens drauf stehen und es ist nicht irgendwie so ein Gasriese und ist halt eben nah. Und was oder wen wir dafür genau brauchen, wenn wir jetzt mal irgendwie endlich Menschen auf den Mars schicken wollen, das besprechen wir ja unter anderem, jetzt kommt ein kleiner Teaser, mit Uruba von Psychologiek am Samstag auf dem Podcast-Festival in Mannheim. Ja. Das ist schon morgen, fällt mir gerade auf.
Oh Gott, es ist schon morgen.
Ja, stimmt. Es ist schon morgen.
Okay, guckt, es ist kein Bahnstreik, vielleicht nur ein Nahverkehrsstreik, aber irgendwie kommt ihr nach Mannheim und könnt dann gucken, hören live, wie Sina, Julia und Uruba darüber reden, wen wir auf dem Mars mitnehmen sollten und wen vielleicht auch lieber nicht.
Genau, wir brauchen nämlich nicht acht starke Führungspersönlichkeiten, die brauchen wir nicht in unserer Mars-Crew. Was für Persönlichkeiten wir da genau brauchen, das können wir unter anderem dann mit Uruba mal besprechen. Eine Psychologin wird uns da sicher weiterhelfen können.
Ich glaube, der Bahnstreik hat psychologisch betrachtet seinen Zweck erfüllt, zumindest bei mir. Ich war mega verunsichert an dem Wochenende. Ich musste nämlich Bahn fahren und ich musste lange warten, bis ich das bekommen habe, was ich wollte, nämlich ankommen. Julia und ich haben ja letzte Woche über Schlange stehen im Supermarkt gesprochen und dass das auch mit diesem Belohnungsaufschub zu tun hat. Also ich kriege nicht sofort das, was ich will und muss warten. Und ich glaube, beim Bahnstreik spielt es auf jeden Fall mit rein. Wenn ich die Reise nicht komplett absage, muss ich halt warten, ob ich das kriege, was ich will. Das ist jetzt natürlich nicht bei allen Streikformen. Und ein anderer Aspekt ist mir dann aufgefallen, als ich so darüber nachgedacht habe, ist, dass wir so hilflos sind. Also wenn wir nicht selber die Streikenden sind, wir können ja nichts machen. Wir können die Situation nur hinnehmen und das gibt uns dieses Kontrollverlustgefühl, das hassen Menschen ja. Und gleichzeitig denke ich mir so, okay, ich bin ja auch solidarisch mit den meisten Streikenden zumindest und ich finde es sehr gut, dass es in Deutschland dieses Streikrecht gibt. Turns out, wir haben diese Gefühle, diese möglicherweise ambivalenten Gefühle gegenüber Streiks schon sehr lange, zumindest seit 1159 vor Christus. Da gab es den ersten bisher dokumentierten Streik.
Echt? Wann?
1159 vor Christus, im alten Ägypten.
Okay. Okay.
Was würdest du schätzen? Wer hat da warum gestreikt?
Im alten Ägypten? Mhm. Ja, wahrscheinlich. Also bei alten Ägypten hatten dann nicht die Leute es am schwersten, die Pyramiden aufbauen mussten oder so. So habe ich es zumindest bei Asterix und Obelix bei Kleopatra gesehen.
Ja, wer keinen Zaubertrank hatte, für die.
Haben die da nicht sogar gestreikt, fällt mir gerade ein?
Genau, Genau.
Stimmt.
Das ist der erste dokumentierte Streik. Ich finde es total krass, dass du da sofort drauf kommst. Mein erster Gedanke war so, ja, die Einbalsamierer, so den ganzen Tag irgendwie echt? Toten das Hirn aus der Nase ziehen, eklige Mischung auf Verbände streichen, alles einwickeln, was nicht bei drei auf den Pyramiden ist.
Das klingt auch sehr giftig. Ich glaube, das ist einfach in meinem Kopf geblieben, weil, weißt du, als Kind hat man doch irgendwie so drei, nicht DVDs, damals noch Videokassetten und eine davon war einfach die, deswegen kann ich den ganzen Film auch mitsprechen und das hat sich einfach in meinem Gehirn so manifestiert.
Ich hatte das auch sofort witzig. Schon wieder vor mir, auch diese beiden Bösewichte, die da diese Torte Suppe backen.
Ach, die Torte, ja, stimmt. Okay.
Ja, genau. Ja, oder, keine Ahnung, die Katzenbeauftragten hätten doch auch da irgendwie streiken können, ne? Da hast du dieses heilige Tier, das ist ja auch sehr süß, aber die kacken alles voll, du musst sie immer füttern, sie zerkratzen dein schönes Schilfsofa und zerfetzen deine Papyruszeitung, darfst nicht mal mit Wasser drauf spritzen.
Naja, ja, oder weiß ich nicht, die Leute, die irgendwie die ganze Zeit diese Palmwedel wedeln mussten, war das auch was in Ägypten? Oder habe ich das auch wieder falsch, habe ich das durch Asterix und Obelix auch falsch in Erinnerung? Hätte ich auch irgendwann, also Sehnenscheidentzündung und so, also ist man denn irgendwie krankenversichert dafür? Also kümmert sich da der Arbeitgeber drum?
Also wenn es SklavInnen waren, wahrscheinlich nicht. Aber ich muss sagen, mein Wissen bezüglich der Palmwedel-Personen kommt auch ausschließlich aus Asterix und Obelix, deswegen... bin ich da etwas.
Die haben echt eine krasse Macht, ne?
Das stimmt. Würde ich sagen. Auch, ja. Ich glaube,
aber okay.
Alles, was ich über Druiden weiß, kommt auch aus Asterix und Obelix. Und das ist etwas peinlich. Naja, gut. Okay, wir kommen nochmal zurück zum ersten dokumentierten Streik der Geschichte. Es gab ja bestimmt vorher auch welche. 1159 vor Christus gab es einen Sitzstreik, das ist sogar bekannt, in Dir al-Medinae, ich hoffe, ich habe es einigermaßen vernünftig ausgesprochen, das war die Arbeitersiedlung in Theben in Oberägypten, hat man vielleicht schon mal gehört. Heute ist da Luxor, ne? Also wo viele Leute Urlaub machen. Ja. Und da gibt es viele Ausgrabungen, weil man eben in Dir al-Medinae was über das Leben von, normalen Leuten erfahren kann. So, ne? Unter anderem wurde da übrigens, habe ich gelesen, das sogenannte Turiner erotische Papyrus gefunden.
Das Turiner
erotische
Papyrus.
Können
wir das gleich auch nochmal kurz besprechen? Oder hat das was mit dem Streik zu tun?
Das hat nichts mit dem Streik zu tun. Ich kann es dir aber trotzdem sagen, weil ich es natürlich nachgelesen habe.
Natürlich, Charlotte.
Also, das heißt Turiner Papyrus, weil es in einem Museum in Turin liegt und wahrscheinlich auch in Turin irgendwie zusammengesetzt wurde. Und es gibt ein Turiner Papyrus, das ist so eine alte Landkarte. Und es gibt das Turiner erotische Papyrus. Das ist gut 1,70 lang. Und ist voller Darstellungen von Menschen, die schöne Sachen in einem Bordell machen.
In einem
altägyptischen Bordell, damals Lupanar genannt. Ist das Fachwort.
Ja, ich habe gerade ein Bild davon, von diesem, wie du sagst, zusammengesetzten Papyrus gesehen. Und ich finde es erstaunlich, weil das sieht nach der schlimmsten Puzzelei ever aus. Aber wenn die Leute sehen, dass da irgendwas anzüglich ist, dann puzzeln die sich wahrscheinlich kaputt, weil sie unbedingt wissen wollen, was da zu sehen ist, oder? Also da hat jemand wahrscheinlich wirklich Überstunden freiwillig gemacht.
Wahrscheinlich. Oder vielleicht kann man ja, also ich weiß ja nicht, ich habe auch ein Bild gesehen und ich fand, das kann man wirklich nicht so wahnsinnig gut erkennen. Aber vielleicht könnte man da ja mal eine KI drauf trainieren, dass sie das schön ergänzt.
Ja, da kommen bestimmt ganz tolle Sachen bei rum, wenn KIs das ergänzen. Okay, back to the strike.
Ja, also, in Dir al-Medinae, jetzt sage ich es schon sehr häufig, da lebten die sogenannten Nekropolenarbeiter, hört sich super an. Also das sind die Grabmäler gebaut haben, a.k.a. die Pyramiden. Wichtige Leute und auch die Künstler, die sozusagen die architektonische Planung und die Gestaltung und die Dekoration übernommen haben. Und die wurden nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Getreide, so. Also einfach mit Nahrungsmitteln. Und in diesem einen Jahr wurde das nicht so regelmäßig geliefert und im November hatten die dann nach 18 Tagen ohne neue Lebensmittel die Schnauze voll, auf gut Deutsch, und haben sich dann hingesetzt hinter ein Gebäude, anstatt zu arbeiten und gesagt, wir haben Hunger, wir machen hier nichts mehr. Dann abends wieder nach Hause gegangen und das ging ein paar Tage tatsächlich so. Es gab quasi Verhandlungen, also noch kein Gewerkschaftsführer, aber es gab anscheinend Verhandlungen. Hier schon mal ein bisschen Brot, nee, dafür fangen wir jetzt nicht an zu arbeiten. Wo ist unser Getreide? Ja, komm, hier ist schon mal so ein bisschen Getreide. Ja, okay, dann machen wir auch ein bisschen, aber jetzt hören wir wieder auf, bis der Rest kommt. Und sie haben tatsächlich so lange gestreikt und so ein bisschen anscheinend weitergearbeitet, aber nicht so richtig, bis das gesamte Getreide ausgezahlt war.
Also sie haben wirklich all ihre Forderungen durchgesetzt bekommen?
Zumindest die dokumentierten, ja.
Ich stelle mir den GDL-Chef vor, wie der eine brennende Rede vor all den Leuten hält und das so als Bildnis nimmt. Damals in Altägypten und das dann einmal so runterrattert und die haben ihr gesamtes Getreide bekommen und das wollen wir auch. Und dann schreien alle, wir wollen Getreide, wir wollen Getreide.
Naja, also ich meine, den Streikenden ab und zu mal ein Butterbrot anzubieten, schadet wahrscheinlich nicht.
Ja, da freut sich jeder drüber. Irgendwie so ein Snack. Also freuen sich auch die Fahrgäste immer, oder? Wenn man das, so einen kleinen Snack bekommt.
Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt, wenn ich so jetzt auf Arbeitgeberseite wäre, dann würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich an die Streikenden leckeres Essen verteile. Weißt du, ob ich mit so einer Gulaschkanone da durchgehe und denen irgendwie...
Was ist denn eine Gulaschkanone, Charlotte?
Was?
Eine Gulaschkanone? Bin ich jetzt seltsam oder du?
Ich bin vielleicht einfach alt. Aber also eine Gulaschkanone ist, also im Prinzip, also das kommt aus der Feldversorgung, also aus Kriegen von Soldaten. Du hattest quasi wie so eine Küche auf Rädern, wo du halt dann so einen fetten Eintopf dabei haben konntest für die Versorgung der SoldatInnen, wollte ich gerade sagen, aber der Soldaten,
aber in dem Fall.
Die irgendwo belagert haben oder auf dem Schlachtfeld oder so. Und das Ding heißt Gulaschkanone, weil das halt auf so einem, also weil das quasi so transportiert wurde wie auch eine Kanone. Also das, wo dieser, ich glaube, Feldkoch irgendwas hieß das eigentlich und das wurde auf so eine fahrbare Kanonenunterstand. Oh, wie heißt das denn? Also zwei Räder mit was in der Mitte, wo man was draufstellen kann, meine Güte.
Ja, so. Womit man das Ding dann an die Front kriegt.
So ist es. So.
Ja.
Wobei ich mich frage, wie oft da wirklich Gulasch drin war. Und wenn, dann wahrscheinlich eher nicht Rindergulasch.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, aber also Tipp an die Deutsche Bahn, meinerseits völlig kostenfrei, wenn ihr vielleicht die GDL ein bisschen besser gestimmt machen wollt, dann fahrt doch mal mit der Gulaschkanone bei Herrn Wieselski und seinen KollegInnen vorbei.
Ja, oder baut es so um, dass es direkt auf Schienen fährt. Also meinetwegen kann die Gulaschkanone auch immer mal beim Hauptbahnhof irgendwie einmal kurz anhalten. Also wenn da vegetarisches Gulasch drin ist, wäre jetzt nicht schlecht. Damit könnte man zumindest die ganzen Fahrgäste auch, wenn wieder mal irgendwelche Verspätungen da sind, vielleicht ein bisschen, also die GDL-Leute, ich glaube, die kann man mit Essen nicht mehr beschwichtigen, aber bei den Fahrgästen könnte es ja noch vielleicht klappen, wenn der nächste Zug wieder 90 Minuten Verspätung hat. Heute 90 Minuten Verspätung, dafür bieten wir Ihnen heute eine Freifahrt mit der Gulaschkanone an. Und dann fährt die ein und dann alle so, oh, das ist aber nett, oh, das ist aber schön. Ja, jetzt so ein Tässchen Gulasch, kann ich mir die Wartezeit mit irgendwie verschönern. Die Löwen in einem Naturschutzgebiet in Kenia erbeuten immer weniger Zebras. Und jetzt weiß man, was sie davon abhält. Es sind Ameisen.
Was? Also die Ameisen fressen die Zebras und deswegen haben die Löwen keine mehr, oder was?
Könnte man meinen, aber das ist es nicht.
Ach, schade.
Aber es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie krank so Ökosysteme alles an Biomasse miteinander verknüpfen. Ich finde es immer wieder total beeindruckend. Also in diesem Zusammenhang mit Ameisen und Löwen kommen nämlich jetzt auch noch Zebras, Elefanten, Giraffen, Akazien und noch eine andere Ameisenart vor. Also es ist eine, wie in einer Soap, eine große Vermischung von vielen verschiedenen TierprotagonistInnen, die verantwortlich dafür sind, dass die Löwen jetzt am Ende zu wenig Zebras erbeuten.
The Circle of Life.
Genau, es ist wirklich The Circle of Life. So, und The Circle of Life beginnt mit Akazien, genauer gesagt mit Flötenakazien. Das sind so buschige Bäumchen, die in Kenia in der Steppe überall rumstehen und die haben Dornen. Und die haben auch an manchen Ästen wachsen so geschwülstartige Dornen raus. Ich glaube, deswegen heißen die Flötenakazien. Also es sieht ein bisschen aus, als hätte man so einen Ast und hätte da irgendwie eine Kastanie dran geklebt. Und aus der Kastanie wächst so ein Dorn raus. Also es sieht literally genauso aus. So, und in diesen Akazien, in den Akazien, um die Akazien herum, überall drumherum, lebt eine Ameisenart von der Gattung Crematogaster. Mhm. Das sind so ganz kleine, bissige Viecher und die lieben den Nektar von diesen Akazien und leben in diesen Dornen drin. Das ist deren Haus. Also die wohnen in den Akazien. Und dafür, dass sie da wohnen dürfen und den Akaziennektar essen dürfen, beschützen sie die Akazie. Das ist eine Symbiose. Vor Elefanten und Giraffen, die gerne die Akazien essen wollen. Und wenn der Elefant dann den Ast mit seinem Rüssel greift, dann klettern die Ameisen in den Rüssel rein und beißen den in den Rüssel.
Was?
Ganz furchtbar. Da haben die Elefanten gar keinen Bock drauf und damit ist die Akazie dann geschützt.
Oh, das muss so weh.
Das muss so unangenehm sein.
Oh Gott.
Oh. Weil guck mal, du kannst ja auch nicht, also wir haben ja eine kurze Nase, ne? Aber ja. Wenn du als Elefant, wenn da so eine Ameise reinklettert und die kann ja auch sehr tief dann da reinklettern, musst du wirklich so richtig Türö machen, damit die dann wieder rauskommt. Ja.
Oh nein, oh Gott.
Ja, sehr unangenehm. Aber die Akazie ist auf jeden Fall gut geschützt durch diese
Ameisenart. Gut. Also gut für die Akazie.
Gut für die Akazie. So, jetzt kommt auf die Bühne, auf die biologische Bühne, eine zweite Ameisenart. Die von der Gattung Phaeidole megacephala ist. Die haben alle keinen richtigen deutschen Namen. Im Englischen heißt es Big-Headed Ant. Also ist einfach eine Ameise mit einem sehr großen Kopf. Und die ist eingewandert. Die kommt nämlich wahrscheinlich ursprünglich von irgendwelchen Inseln im Indischen Ozean. Und jetzt ist sie plötzlich in Kenia gelandet. Wegen wem?
Ja, unseretwegen natürlich.
Ja, genau. Natürlich unseretwegen. Wir sind es wieder schuld. So, und wenn diese Großkopfameise auf die Cremotogaster-Ameise trifft, die in diesen Akazien wohnt, dann rotten die aus.
Die bringen die einfach, die veranstalten einfach irgendein Gemetzel, die bringen die einfach
Ja, die treffen dann die andere Ameise und sagen so, hä, was bist du? Du bist keine Großkopfameise, dich fress ich jetzt auf oder dich töte ich jetzt. Also die rotten die dann aus. Weiß nicht, warum die, also schlecht gelaunte Ameisen, ich weiß nicht.
Okay.
Also die rotten die aus.
Die wollen das nicht heißt, die Akazie haben, sondern...
Nee, die wollen einfach nur die Ameisen
ausrotten. Die sind einfach nur Arschlöcher.
Genau. Und die Flötenakazie ist dann unbewohnt. So, ne?
Und ungeschützt.
Also, ungeschützt. Oh oh. So, das heißt, Elefant kommt, sieht eine leckere Akazie, keine störenden Ameisen und zerstört diese Akazie, frisst sie auf. So, und dadurch, dass eben diese Ameise eingewandert ist, wenn man sich jetzt das Landschaftsbild in dieser kenianischen Steppe anguckt, sind normalerweise fünf bis siebenmal so viele Flötenakazien in Gebieten, als wenn diese Ameise nicht da ist.
Okay.
Also durch die Ameise gibt es weniger Bäume. Das heißt, die Steppe ist viel, viel freier, offenes Terrain. Und das ist für die Zebras super, weil die Löwen können sich nicht mehr anschleichen. Ist das nicht ein wilder Zusammenhang zwischen Ameise, Zebra
und
Löwe?
Weil sich die Löwen mehr verstecken, also hinter den Akazien besser oder hinter Akazienwäldchen
verstecken. Ja, normalerweise anscheinend schon. Genau, also da sind so viele Akazien, können sich so vorsichtig anschleichen. Die Zebras sehen die Löwen nicht. Und jetzt offenes Terrain, weniger Akazien. Der Löwe versucht sich anzuschleichen. Das Zebra sieht ihn schon von Meilen weit so, hey, ich sehe dich, Kumpel, keine Chance. Und dann Jagdertrag sinkt laut dieser Untersuchung von 67% Zebrasteak auf 42%.
Oh Gott.
Also die Löwen haben echt ein Problem durch diese Ameisen.
Was ist das für ein kranker Zusammenhang? Also, und vor allem, wie kommt man denn da drauf? Also, du musst ja erstmal sagen, okay, ich untersuche jetzt von mir aus, wie viel fressen denn die, wie viel Zebrasteak steht auf dem Speiseplan im Vergleich zu vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Dann sehe ich, es ist irgendwie weniger geworden. Aha, was hat sich also verändert? Hat sich bei den Zebras was verändert? Nein. Hat sich bei den Löwen was verändert? Nein. Was sind denn die anderen Faktoren? Ah ja, weniger Akazien. Wieso gibt es denn weniger Akazien? Das ist ja total krass, da muss man erstmal drauf kommen.
Das stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Die müssen es ja einmal alles zurückverfolgen dann. Die gucken sich halt, also es gibt auch Fotos bei dieser Untersuchung, ne? Da sieht man halt dann die Steppe vor der Ameisenflut und nach der Ameisenflut sind einfach viel weniger Bäume und das wird denen schon aufgefallen sein.
Ja,
so, wo sind die ganzen scheiß Akazien
genau,
hin?
Aber dann musst du ja irgendwann noch mal sehen, ah ja, okay, Moment mal, diese Ameise, oh, die hat aber einen großen Kopf, Moment mal, das ist doch keine
das ist
irgendwas anderes. Also,
da musst du richtig biologische Detektivarbeit leisten, das stimmt. Also da einmal gehen auf jeden Fall Props raus für die Leute, die das erforscht haben. Es ist ein Riesenproblem, dass so Tierarten vom Menschen, also das ist sowieso ein Thema, was ich super spannend finde, so Tierarten, die einwandern, dadurch, dass der Mensch sie aus Versehen mitschleppt oder vielleicht sogar absichtlich ansiedelt, weil er sich für schlau hält, gab es ja oft genug. Und dann merkt man so, ah, wir richten hier großen Schaden an, weil jetzt plötzlich eine Tierart da ist, die das Ökosystem komplett auf den Kopf stellt. Mhm. Und das ist jetzt in dem Fall genauso. Und ich finde es echt spannend, weil ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Also bei mir im Biounterricht war das Beispiel zum Beispiel immer dieses nordamerikanische Grauhörnchen in Großbritannien.
Mhm.
Auf der da oben, ne?
Da oben?
Was die ganzen,
Großbritannien?
Da oben, in Großbritannien, genau. Was die ganzen...
da random. Oben.
Da oben, ne? Ja. Auf dieser riesigen Insel, was die ganzen Eichhörnchen verjagt, ne? nordamerikanisches Grauhörnchen, auch irgendwie ein paar Exemplare ausgesetzt. Und seitdem ist das heimische Eichhörnchen richtig, richtig bedroht, weil es viel wählerischer ist beim Futter. Das Grauhörnchen ist nicht so wählerisch, das frisst dem alles weg. Und die vermehren sich einfach ewig. Und es gibt mittlerweile jetzt auch schon 3 Eichhörnchenreservate in Großbritannien.
Was ich sehr, sehr sweet finde.
Ja, um das heimische Eichhörnchen zu beschützen.
Oh.
Das finde ich echt krass. Also Neozoon heißt es, ne? Eingewanderte Art, die ursprünglich nicht in diesem Ökosystem vorhanden war und einfach eingesiedelt wurde. Kennst du ja auch, du bist ja in Köln, kennst du ja auch die Papageien zum Beispiel.
Ja, natürlich.
Diese Halsbandsittiche, das ist ein sehr buntes, schönes Beispiel.
Genau. Und Alexandersittiche. Es sind ja gar nicht mehr nur die Halsbandsittiche, sondern auch die Alexandersittiche. Und die Alexandersittiche verdrängen jetzt schon die Halsbandsittiche seit ein paar Jahren. Also ein Neozoon verdrängt einen anderen.
Wart mal, bis die ganzen Aras hier in Köln angesiedelt sind, die dann die ganzen Alexandersittiche vertreiben.
Oh Gott, ey, dann beschwert sich auch niemand mehr darüber, dass hier irgendwie der Muezzinruf von der Moschee kommt, weil die Aras die ganze Zeit kreischen, das ist eh viel lauter.
Das, darauf warte ich, ey. Aber es ist sehr skurril, was macht man gegen diese ganzen Neozoonen? Ich weiß nicht, ob du
neue
das
Neozoonen.
Neue Neozoonen,
genau. Aber das haben doch Menschen auch gemacht.
Das machen Menschen, ja.
Ne, genau, Karnickelplage in Australien. Oder wie war das? Karnickelplage und dann irgendein anderes Vieh, ne? Irgendein Raubtier.
Dann haben die irgendwelche Raubtiere eingeführt und die haben dann aber nicht die Karnickel, sondern irgendwas anderes gefressen. Die Schafe haben die gefressen wahrscheinlich. Irgendwie sowas war das, stimmt.
Ja, genau.
Und ich weiß aber, dass wir zum Beispiel hier in Bonn in der Rheinaue, so ein großes Parkgebiet hier mit schönen kleinen Teichen und Seen, da gibt es Nutrias. Das sind so...
Die gibt's hier auch. Ja.
Genau, die nennt man auch Biberratte und die haben sich krank vermehrt, so krank, dass die hier auch gejagt werden. Und was macht man mit diesen gejagten Tieren? Also ich habe schon von Restaurants gelesen, die diese Nutria-Menü auf der Menükarte haben. Also Nutria-Gulasch, Nutria-Geschnetzeltes in Kirsch-Pfeffersoße habe ich gelesen oder auch Nutria-Frikadellen mit Thymian und Johannisbeergelee. Sag mal ehrlich, Charlotte, was denkst du darüber? Weil ich bin hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Ich habe auch eine Webseite im Zuge der Recherche gefunden von einem Biologen aus der University von Vermont. Der hat diese Webseite eattheinvaders.org genannt. Und da geht es nur um Neozoon und Rezepte, wie man Neozoon zubereiten kann. Also du kannst auf dieser, da gibt es so News, wo dann über irgendeinen Foodtruck besprochen wird, der irgendeine invasive Krabbenart verkauft oder Rezepte, wie du irgendwelche Neozoon in irgendein Gourmet-Essen verwandeln kannst. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von Nutria-Frikadellen mit Thymian und Johannisbeergelee. Ich will mal wissen, was du davon hältst.
Okay, also von Johannisbeergelee halte ich persönlich gar nichts, aber...
Okay, dann können wir starten, wenn du möchtest, ja. Da halte ich auch nichts von.
Also, ich glaube, ich finde das gut. Also jetzt nicht für mich persönlich, ich möchte das, glaube ich, nicht essen, aber das liegt auch eher daran, dass ich nicht so gerne das, also einfach nicht gerne Fleisch essen möchte. Mhm. Aber ich meine... Es ist ja nicht so, als würden alle Menschen demnächst zu Vegetariern oder VeganerInnen werden. So. Es wäre aber gut, wenn wir weniger Fleisch essen. Und weil es einfach gut wäre, wenn wir weniger Nutztierhaltung hätten aus Umweltschutz und Klimagründen. Und dann könnte man ja eigentlich sagen, naja gut, dann, wenn wir schon Fleisch essen müssen, dann schlagen wir doch 2 Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Dann werden jetzt die Tiere gegessen, die... vielleicht auch gut schmecken, also anscheinend schmeckt Nutria ja irgendwie, sonst würde es ja niemand auf die Karte setzen. Und wir essen zumindest die Tiere, die eh da sind und zwar eh zu viel da sind, weil sie unser Ökosystem stören. Mhm. Manchmal frage ich mich dann, wie ist es, also die Nutrias gibt es ja hier schon länger und manche andere invasive Art gibt es ja auch schon länger in Ländern. Mhm. Haben sich dann die Ökosysteme da nicht schon so dran angepasst? Was wäre denn, wenn man die wieder rausnimmt?
Wie wenn man die wieder rausnimmt? Achso, also wenn du meinst, wenn die Nutrias weg sind, dann kippen die Teiche und so, meinst du, wird noch schlimmer?
Keine Ahnung.
Kann natürlich sein. Also das weiß ich nicht. Ne? Manche Ökosysteme, also ich meine, die sind ja jetzt nicht seit Jahrhunderten hier. Ja. Ne? So Ökosysteme brauchen natürlich dann auch wieder ewig, um sich zu erholen, nehme ich an. Aber ja, an sich, also ich weiß es nicht. Ich finde es an sich auch gut. Ich bin froh, wenn Menschen mal was anderes essen als Huhn, Schwein und Kuh. Weil das natürlich auch sinnvoll ist, als omnivorer Mensch auch mal was anderes zu essen. Aber... ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich finde es an sich auch gut. Ich kann mich auch mit Nutria, Frikadellen mit Thymian und Johannisbeergelee kann ich mich auch anfreunden. Aber mir wäre es einfach lieber, wenn die Leute nicht irgendwo einfach, weiß ich nicht, in Großbritannien Grauhörnchen irgendwo freilassen, nur weil sie die auf ihrem Amerika-Touri-Trip irgendwie cool fanden oder süß fanden oder so. Ich fände einfach gut, wenn es irgendwie da ansetzt. Ich finde einfach krass, dass Menschen immer denken, sie sind schlau Und dann machen sie was und merken hinterher, oh, es war überhaupt nicht so schlau.
Ups, kaputt.
Das ist einfach wieder so ein Paradebeispiel. Jetzt ist es kaputt. Naja.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie den Löwen weiterhilft. Die haben auch schon ihren Speiseplan umgeändert.
Gibt es bei denen jetzt auch Nutria?
Nee, bei denen gibt es jetzt Kaffernbüffel, habe ich gelesen. Also die,
und die sind kurzsichtig, oder was ist mit denen?
Die sind, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, warum man die schneller fangen kann. Also sie sind auf jeden Fall leichter zu fangen, aber sie sind schwerer zu überwältigen. Das heißt, die ganzen Löwen müssen jetzt irgendwie stärker zusammenarbeiten. Das könnte zukünftig dazu führen, dass die Löwenrudel in dieser kenianischen Steppe größer werden, weil die einfach mehr Arbeitskräfte brauchen. Aber,
wenn dann einer streikt, ne, dann ist vorbei.
Wenn dann ist es auf jeden Fall vorbei, ja. Vielleicht werden dann irgendwann bald auch Nutria-Gulasch-Kanonen eingeführt bei der DB. Wärst du dafür?
Ich glaube, das würde mir die Wartezeit extrem verkürzen, wenn da jemand in den Bahnhof gefahren käme mit so einem Megafon. Achtung, Achtung, alle, die, deren Zug mehr als 15 Minuten Verspätung hat, können sich jetzt kostenlos ihre Portion Nutria-Gulasch an der Gulaschkanone abholen. Mir das dann einfach anzugucken, wie die Leute reagieren,
Ich dachte, du sagst, es würde die Wartezeit verkürzen, weil du dann einfach gehst. Du gehst dann einfach, weil du es nicht sehen willst. Das ist da auch eine Möglichkeit, so, ne? Also auch das könnte man machen. Naja. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Themen, wieder was gelernt. Für mich war der Mindblow heute Gulaschkanone. Die Gulaschkanone. Naja, Leute, wir freuen uns, wenn ihr zum Podcast-Festival kommt. Charlotte, du bist doch auch da.
Ich komme auch.
Ja, du bist auch am Start, genau.
Ich gucke euch zu und werfe Unterwäsche auf die Bühne oder so.
Oder Gulaschkanonen.
Oder Gulasch. Nutria-Gulasch. Ich bin ganz in der Nähe vom Ebertplatz gerade und da gibt es auch ein Nutria. Vielleicht kann ich das gleich noch jagen und euch dann Gulasch kochen.
Wie jeder Kölner nachmittags gehst du jetzt noch auf Jagd zum Wochenende.
Genau.
Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich nicht bei einer warmen Portion Nutria wieder. Oder ansonsten hier wieder nächste Woche. Einfach nur audiotechnisch.
Genau, in der sehr guten ARD-Audiothek und sonst wo.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Mit oder ohne Gulasch. Okay.
Tschüss, Leute.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Diese Podcast-Folge ist leider vorbei, aber das ist der ideale Moment für meinen Podcast-Tipp für euch. Hey, ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle zwei Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Und das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen. WGs gibt es nämlich nicht nur bei uns Menschen. Und da sind Mario direkt die Siedelweber eingefallen.
Die Siedelweber selbst sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester. Und zwar Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment.
Wie so eine Vogel-WG aufgebaut ist, darüber sprechen wir bei Wie die Tiere, aber auch darüber, wie Tiere schwanger werden, wie sie in noch so schwierigen Umgebungen überleben können oder wie sie mit Werkzeug arbeiten, das gibt's nämlich auch, oder wie sie auf Partnersuche gehen. Da gibt's auch Parallelen zwischen Mensch und Tier und wie das im Tierreich abläuft und welches Tier beim Flirten so ein Geräusch macht. Das hört ihr bei Wie die Tiere. Alle zwei Wochen neu von Bremen 2 in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.